Herzlich willkommen zur 92. Ausgabe des German Gunners Podcast. Wir befinden uns mitten in der Länderspielpause. Das hält uns jedoch nicht ab, am heutigen Montagabend eine weitere Ausgabe für euch aufzunehmen. Themen heute natürlich notgedrungen die Länderspielpause in Nations League. Wir schauen aber auch auf die aktuelle Entwicklung bei Arsenal, Persona, Aaron Ramsey, Danny Welbeck. Und wir führen eine neue Kategorie ein, Arsenal-Historie, quasi on this day in history gefühlt. Neben mir natürlich wieder Felix, guten Abend.
Ja, hi.
Genau, Arsenal-Historie, eine neue Kategorie in unserem Podcast.
Genau, und, wir hatten uns überlegt, dass es ja zwar Sinn macht, immer über das Aktuelle zu sprechen und auch ein bisschen in die Zukunft zu gucken, aber die glorreiche Vergangenheit unseres Vereins sollte auch einen Platz bekommen im Podcast. Deswegen werden wir jetzt regelmäßig, wenn es die Zeit zulässt, uns einzelne besondere Ereignisse, besondere Entwicklungen, meinetwegen auch mal so eine Saison oder bestimmte Personen, die die Geschichte des Vereins geprägt haben, genauer angucken. Nicht irgendwie chronologische Reihenfolge von 18 irgendwas bis heute, sondern wir greifen uns einfach so prägende Momente der Vereinsgeschichte heraus und werden die nochmal rekapitulieren und dann auch ein wenig einordnen. Je nachdem immer, wie viel Zeit übrig bleibt, mal ausführlicher, mal weniger ausführlich. Jetzt in so einer Länderspielpause geht das ganz gut, um da mal mit zu starten. Mal gucken, ob wir das in der Intensität dann durchhalten, wenn die Weihnachtsfeiertage sind, wenn wir relativ viel an Spielen zu analysieren haben. Aber wir nehmen uns mal vor, für die nächsten Episoden genau auf einzelne Punkte einzugehen, aber das natürlich eher zurückhaltender im Vergleich zum aktuellen Tagesgeschäft.
Genau, aber denke ich ein ganz gutes Feature, einfach vielleicht auch mal für euch ein bisschen an Infos noch was aufzuschnappen, was man vielleicht noch nicht so in der Intensität gewusst hat. Natürlich sprechen wir auch über das sich immer näher heranrobbende Transferfenster im Januar. Da gab es auch schon ein paar Meldungen oder zumindest Gerüchte, Ausführungen über den Verlauf des Transferfensters des Möglichen. Und wir müssen natürlich auch gucken, wie reagiert der Verein nun eben auch mit der Verletzung von Danny Welbeck, wie wir da entsprechend vielleicht irgendeinen Plan für den Sommer nach vorne geschoben. All das in der heutigen Ausgabe für euch. Ich denke, wir fangen aber erstmal chronologisch mit dem an, in dem wir uns quasi befinden.
Mit dem Unwichtigen.
Also der Länderspielpause / Nations League. Deutschland ist schon abgestiegen. Wir können heute Abend noch gucken.
Wie bitter das ist. Ohne Zutun auch noch abgestiegen. Diese Nations League ist verrückt.
Brutal ist sie. Brutal.
Und ich muss auch sagen, ich habe eben versucht, nochmal herauszufinden, was dieses Final Four eigentlich sein soll und welchen Effekt das auf den Sieger hat, und ich habe es in der Schnelle nicht verstanden.
Ich glaube, der Sieger ist direkt qualifiziert, oder habe ich das falsch verstanden? Weil sonst würde das ja gar keinen Sinn machen, oder?
Ich habe keine Ahnung. Aber warum? Dann können sich ja immer nur die Besten direkt qualifizieren. Das ist ja total schlecht.
Ja, so ist der Leistungssport, ja. Ich weiß es auch nicht.
Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich war jetzt auch irgendwie überrascht, dass man das noch auslosen muss, groß. Offensichtlich diese beiden Halbfinalspiele.
Ja. Also es ist auch alles etwas, so ein Thema, das geht an mir quasi bewusst vorbei, weil es mich einfach schlichtweg nicht interessiert.
Also sagen wir mal, was heißt nicht interessiert? Also ich gucke ja schon, was die Arsenal-Spieler machen, aber ich kriege es einfach nicht hin, mich in irgendeiner Form länger als eine halbe Stunde vor so ein Nations League-Spiel zu setzen.
Exakt. Also ich sag mal, die Goal Zone, die The Zone da eingerichtet hat, ähnlich wie bei der Europa League, ist ja ganz schön und ganz nett. Nur wenn die Hälfte der Spiele eben Graupe ist, dann macht auch das keinen Sinn. Also
halten wir zunächst das Positive erstmal fest. Keine Verletzungen von Arsenal-Spielern bisher.
Bisher. Bei Deutschland ist ja bekanntlich außer Leno keiner dabei. Und ich glaube nicht, dass er heute spielt. Zumindest habe ich es noch nicht gelesen.
Keine Ahnung, ist mir auch egal. Und selbst wenn er spielt, ist es auch nicht verkehrt. Aber man muss schon sagen, so richtig Feuer und Flamme kommt bei der Nations League nicht auf. Nee. Und auch die Arsenal-Spieler eher mit durchwachsenen Leistungen. Ich habe es mir notiert und recherchiert. Wobei ich sagen muss, gestern Schweiz gegen Belgien habe ich sogar ein bisschen gesehen.
Das war ganz witzig, es hatte so ein bisschen Arsenal-Tottenham-Style, ne? 2-0 für Belgien und 5-2 nach. Naja,
das
aber
stimmt.
Man greift sich ja die positiven Dinge bei solchen Nations League-Spielen raus.
Bei Belgien ist ja auch der Tottenham-Anteil, ich will jetzt nicht sagen gravierend, aber zumindest ist er vorhanden. Ja, 2-0 für Belgien und dann hat die Schweiz das Spiel gedreht, 5-2. Xhaka jetzt noch nicht mal mit so einer, wo ich sagen würde, Wunderleistung, sondern einfach präsent gewesen und die Schweiz spielt beim Final Four mit. Dann in Portugal, mit Portugal zusammen England, die 2-1 gegen Kroatien gewonnen haben, habe ich auch ein bisschen gesehen. Mhm. Und damit beschränkt sich dann meine Nations League TV-Präsenz auch schon. Und der letzte Teilnehmer wird ermittelt zwischen Frankreich und den Niederlanden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und beziehungsweise Frankreich kann da gar nichts mehr machen, sondern muss, glaube ich, darauf hoffen, dass Deutschland gewinnt mhm. heute Abend. Frankreich mit Testspiel gegen Uruguay. Gegen Torreira
noch. Der ja auch schon gegen Brasilien gespielt hat. Im Emirates war das, ja. Am Freitag. Ja, war wohl, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, der Auftritt von ihm, was ich gelesen habe.
Trotzdem verloren, glaube ich.
Gut. Aber bei Brasilien ist das natürlich auch schon ein Fund, sicherlich.
Ne? Das stimmt, aber gut, Uruguay zumindest wehnt sich ja, zumindest ein wenig im Anschluss an die Top-Clubs in Südamerika. Aber gut, nur Testspiele gewesen. Das ist im Endeffekt dann noch mehr zu vernachlässigen als die Nations League.
Was wir haben, ist eine Qualifikation für den African Cup of Nations.
Ja, bei Iwobi, 1-1 ja. gegen Südafrika. Gut abgelesen hier auf meiner Liste.
Nee, das hätte ich auch vorher gewusst,
weil ich genau, mich nämlich tierisch für den Africa Cup of Nations qualifiziert, der vom 15. Juni bis 13. Juli in Kamerun stattfinden wird.
Das ist genau der Punkt.
Das war schon mal ganz gut, weil ich dachte, der ist doch irgendwann im Januar.
Richtig, das war nämlich der Punkt, wo ich gerade darauf hinaus wollte. Ich hatte das erst gesehen auf dem, glaube ich, Instagram-Feed von Arsenal und dann hatte ich nur gedacht, ah nee, schon wieder dieser Mist und dann ist es mir aber wieder eingefallen, die das spielen ja gar nicht mehr im Januar, sondern die haben es natürlich...
Aber es war ursprünglich mal so, dass die ganz häufig eben im Januar gespielt haben.
Eigentlich und dann, so gut wie immer in den letzten zurückliegenden Jahren.
Und ich glaube ja auch, dass die Premier League damals interveniert hat irgendwann, weil die ganzen guten Spieler dann irgendwie für 5 bis 6 Wochen meistens weg waren, wenn es blöd läuft. Ja, ist also sozusagen im Sommer 2019 in Kamerun, da ja sonst kein großes Ereignis ist im Sport. Nächstes Jahr im Sommer kann man zumindest mal beim Africa Cup of Nations reingucken. Ägypten, glaube ich, auch qualifiziert, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, haben 3-2 gegen Tunesien gewonnen. Ja, was haben wir noch? Lacazette bei Frankreich, eigentlich nominiert gewesen, allerdings dann verletzt, kein Bock, whatever.
Ja, also er ist nachnominiert worden und hat dann aber nach Absprache mit der medizinischen Abteilung von Arsenal nochmal zurückgezogen. Meiner Meinung nach eine super Sache für uns. Wie weit das jetzt begründet war oder nicht, schwer zu sagen, aber ich denke mal...
Gut, wenn man sieht, wer sich sonst noch abgewendet hat so von den Spielen, muss man halt auch sehen, dass...
Also er wäre für Martial nachnominiert worden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und so kam das dann im Endeffekt. Aber für uns natürlich gut, die anderthalb, zwei Wochen, vielleicht eher seichtes Training beziehungsweise unmittelbare Möglichkeit der Behandlung von einer kleinen Blessur natürlich besser, als wenn er durch die Weltgeschichte tingelt.
Aubameyang hat auch auf ein Spiel mit Gabun verzichtet, von daher...
Das spielt so in den Dingsen-Satz-Kaffee-Platz da, ne? Wie es
so
heißt.
So ist es halt. Aber gut, ansonsten, Ramsey 1-2 gegen Dänemark verloren mit Wales. So dementsprechend glaube ich da nicht mehr die Chance auf den Gruppensieg und spielen Dienstag gegen Albanien noch ein Testspiel.
Ist so auch ein Knaller.
Zum Ausklang des Jahres.
Ist auch ein Knaller.
Leno hatten wir auf der Bank mit Deutschland. Sokratis 1-0 gegen Finnland mit Griechenland und 0-1 gegen Estland verloren.
Das ist natürlich auch...
Wer hat es nicht gesehen? Mkhitaryan mit Armenien 6-2 in Gibraltar gewonnen und die spielen am Montagabend noch in Liechtenstein.
Das waren ja auch zwei Top-Gegner.
Immerhin, ich würde mal sagen, Montagabend in Liechtenstein bei doch winterlichem Wetter.
Muss erstmal gewinnen.
Musste erstmal gewinnen. Guendouzi mit der U21 von Frankreich gespielt.
Mit sehr großem Lob, wie ich gelesen habe. Sein Debüt
sehr positiv aufgefallen. Spricht im Endeffekt für die bisher sehr gute Saison, die er spielt.
Ist wieder ein nächster Schritt auch in seiner Entwicklung, jetzt für den Nationalmannschaftsbereich. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt.
Genau, ansonsten, ja, England haben wir besprochen, 2-1 gegen Kroatien aufgrund der Verletzung von Welbeck, aber jetzt auch niemand, der in irgendeiner Form von uns für relevant oder von Relevanz gewesen wäre. Jemand, der noch auf sich aufmerksam gemacht hat, Bukayo Saka, U19-Debüt für England, 4-0 gegen Moldawien mit dem 3-0. Und Smith Rowe hat 70 Minuten gespielt, habe ich noch schnell rausgesucht. Der Saka scheint ein Diamond zu sein, sozusagen. Also wird ja ganz hoch geschätzt. Jemand, den man vielleicht mal auf dem Zettel haben sollte. Keine Ahnung, wie schnell der jetzt hochkommt, aber...
Schreibt euch den Namen schon mal in euer Büchlein.
Eben jetzt mit den sehr vielen Jungspielern in England, die gerade wirklich ja, für Furore sorgen, also auch Titel gewinnen mit den U-Mannschaften, ja. Ist er einer, der sicherlich auf dem Zettel zu haben ist und mit dem U19-Debüt und gleich ein Tor gemacht. Gut, Moldawien, mein Gott, ist jetzt wahrscheinlich auch eher Laufkundschaft. Gut,
aber man muss halt gucken.
Denn du musst aber auch die Tore machen.
A, das und B, muss man natürlich auch schauen, wenn man dann entsprechend so ein Potenzial vielleicht in einem Spieler hat, man es sieht, muss man eben gucken, dass man ihn auch gut ranführt. Siehe dann eine Thematik, Sancho, der dann quasi City verlässt, bei Dortmund jetzt wirklich sensationell gut spielt, muss ich wirklich sagen.
Und mittlerweile Nationalspieler ist im A-Team.
Also das
wenn man, also übertrieben, also kein Stamm, aber natürlich
ja, zumindest gut, im A-Team jetzt da dabei. Da muss man eben halt frühzeitig eben auch schauen, kriegt man die irgendwie eingebunden, wie schafft man es am besten oder macht man es dann im optimalerweise eben so wie mit Reece Nelson, dass man ihn quasi erstmal verleiht, ihm da Spielpraxis und eben ja das nötige Selbstvertrauen auch gibt, auf dem Level zu bestehen, ne?
Gut, also mit Bukayo Saka war auch eher ein Zufallsfund. Ich wollte eigentlich wissen, wie Smith Rowe gespielt hat, aber daraufhin habe ich dann natürlich geguckt, wer hat die Tore gemacht. Ja. Und der Name kam mir bekannt vor. Ja, beste Nachricht überhaupt, das war das letzte Länderspiel in diesem Jahr. Ab sofort nur noch Pokal und Liga.
Ja.
Und wenn ich es richtig im Kopf habe, die nächste Länderspielpause irgendwann im März nächstes Jahr.
Oh Gott. Haben wir ja wenigstens
dann ein bisschen ja, Ruhe mit dann dem geht ja Kram. Die EM-Qualifikation wieder los in dieser neuen verkürzten Form, whatever. Es ist auch sinnlos, sich darüber jetzt zu
informieren. Deshalb muss Deutschland auch heute, glaube ich, gewinnen, sonst droht ein härterer Gegner für die Quali oder irgendwie so habe ich gelesen. Ich habe es aber auch das nicht weiter verfolgt, weil ich mir gedacht habe, who cares? Ja?
Es ist auch sinnlos. Man muss auch einfach mal sehen, dass es... Also ich habe mich auch wieder gefragt am Wochenende, die ganzen Trainer sind immer sich beschweren und meckern, dass zu viel gespielt wird, ne? Aber letztendlich die Ligen kannst du nicht kleiner machen. Warum schafft man es denn nicht, solche überflüssigen Testspiele in irgendeiner Form abzuschaffen? Ich kann es einerseits verstehen, dass die Bundestrainer dann natürlich auch sagen, ich will aber auch die Nationalmannschaft beisammen haben und in irgendeiner Form auch mal ja sozusagen trainieren, aber das ist es...
Es ist immer noch ein
Quatsch. Also drei Länderspielpausen von Mitte August oder von Ende August, September bis November ist es überflüssig.
Absolut.
Gut. Absolut. Haken wir dieses Thema ab. Ich glaube, wir haben keinen Arsenal-Spieler jetzt vergessen. Traurig ist, dass wir momentan keine englischen Nationalspieler mehr zur Verfügung stellen. Da haben wir relativ viel abgegeben mit Wiltshire, mit Oxlade-Chamberlain und Welbeck auch verletzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein besorgniserregendes Zeichen ist, aber wir hatten das auch mal anders und da muss man halt darauf hoffen, dass die ganzen jungen Spieler jetzt nach und nach reinkommen. Aber auf absehbare Zeit erstmal.
Gut, aber ne, was hat dieses British Core gebracht im Endeffekt?
Im Endeffekt
auch nicht wenig. Wirklich viel. Ne? Ja. Also, und dann stelle ich lieber keinen Spieler, als dass wir dann mit Walcott und Chamberlain vorne im Vergleich zu Lacazette und Aubameyang rum.
Das stimmt.
Ne?
Also, das stimmt. Gut. Ja, darauf sollte trotzdem hingewiesen sein. Gut, weiter geht's. Machen wir weiter mit News, Transfermarkt. Fangen wir mit dem Brocken mal an, die Welbeck-Verletzung.
Ja. Wir haben noch...
Gebrochener Knöchel.
Ja, wir haben noch, da habe ich mich dann spontan dran erinnert, noch in der letzten Ausgabe, glaube ich, irgendwann mal gesagt, wenn nicht viele Verletzungen hinzukommen oder irgendwie so in irgendeinem Zusammenhang. Und dann kam das... war natürlich sehr,
hättest du jetzt bitter. Natürlich auch nochmal nachhören können, theoretisch.
Hätte ich tun können.
Mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Ja, die Diagnose ist ja herzzerreißend, mehr oder weniger. Also man kann einfach nur ja doch traurig sein. Das ist, ich glaube, eine der, oder sozusagen mit die beste Form, die Welbeck seit langer Zeit hatte, auch aufgrund über den letzten Wochen, Monate halt wirklich konstant dabei gewesen. Jetzt der Knöchelbruch, keine Ahnung, wie lange er wirklich ausfällt. Also, aber man kann davon ausgehen, dass es ein paar Monate sein werden, je nach Heilungsverlauf. Aber ich denke mal, dass wir ihn im Frühjahr wahrscheinlich wieder sehen.
Könnte so eine Geschichte sein wie Santi Cazorla, der dann kurz vor Ende der Saison dann nochmal ein paar Spiele macht, aber eben etwas, wo man ihn für den Kader halt nicht mehr wirklich einplanen kann als eine Kraft, die da einfach noch unterstützen und insbesondere auch mit Toren eben quasi genau beitragen kann.
Und er hat ja Tore gemacht, sowohl in der Liga als auch in der Europa League.
In Lissabon.
Eben, deswegen geht uns da jetzt auch ein wenig Torgefahr verloren. Offensichtlich auch ein sehr integrativer Spieler für den Kader, also jemand, der auch sozusagen für gute Stimmung in der Kabine gesorgt hat. Jetzt stellt sich die Frage, was macht man vor dem Hintergrund der Diagnose und der Ausfallzeit mit der Kaderplanung im Januar? Das ist, glaube ich, der Hauptaspekt, der zu diskutieren wäre.
Vor allen Dingen auch noch in Kombination mit der Tatsache, Vertragsverlängerung ja, nein.
Das ist ja eine andere Frage.
Genau, also weil das spielt alles ist, so ein bisschen auch zusammen. Ja.
Gut, die eine Frage ist, muss ich im Januar jetzt aktiv werden? Das wird diskutiert. Und die andere Frage, die eher so eine emotionale Komponente hat, ist, gibt man Welbeck quasi einen neuen Vertrag nach Ende seiner Verletzungszeit, weil man ja vor dem Hintergrund, dass man es noch nicht geschafft hat, den Vertrag eben zu verlängern, jemanden hat, der sozusagen, also dann der Vertrag läuft aus. Gibt man ihm jetzt trotz der Verletzung einen neuen Vertrag? Fangen wir mal mit der ersten mit dem ersten Themenkomplex an. Müssen wir auf den Ausfall von Welbeck auf dem Transfermarkt reagieren? Ja oder nein? Und wenn ja, wie?
Also gefühlt würde ich sagen, müssen wir irgendwie reagieren, insofern, dass wir zumindest entweder jemanden hochziehen. Da würde ich so vielleicht Nketiah irgendwie im Kopf haben, wo man sich natürlich dann bei Fragen zurecht fragen muss, qualitativ schon auf dem gleichen Level, kann er das performen, ist das genau die Position, die wir 1:1 spielen kann, oder als Alternative im Sinne von hochziehen, eher zurückziehen, vielleicht vorzeitiges Rückholen von Reece Nelson als Alternative, das quasi als zwei Optionen, wenn man sagt, man möchte jetzt nicht im Transfermarkt dringend aktiv werden, im Sinne von, ich hole jemanden von außen. Ich glaube, was Nketiah angeht, das Ganze jetzt auf seine Schultern zu platzieren, führt zu früh und vielleicht auch nicht den richtigen Zeitpunkt eben auch in seiner Entwicklung her gesehen. Reece Nelson würde ich eigentlich ungern wieder zurückziehen, weil ich glaube, dass ihm Hoffenheim und das ganze Umfeld, der ganze Rhythmus, in dem er sich gerade befindet, eigentlich ganz gut tut. Von daher wäre das, also würde ich ihn grundsätzlich natürlich, möchte ich ihn gerne bei Arsenal haben, weil ich glaube, dass der Junge absolut top ist. Aber jetzt für diese Situation vielleicht die falsche Aktion, die man da ziehen kann. Von daher glaube ich schon, dass Arsenal schaut, was auf dem Transfermarkt im Januar möglich ist. Und dass ich glaube, dass man Pläne, die man vielleicht für den Sommer schon ein bisschen in der Tasche hatte oder zumindest schon vielleicht angestoßen hat, versucht vorzuziehen. Was natürlich insofern ein bisschen bitter ist, wenn man vielleicht aufgrund der Tatsache halt im Endeffekt nachher ein bisschen mehr transferablösemäßig draufzahlen muss, als man vielleicht hätte im Sommer machen müssen. Da werden ja Namen wieder genannt wie Stürmer von Boca Juniors, Pavon, oder eben auch Pipe von Olympique Lyon, Ossi Lille.
Ja.
Das hatten wir noch, witzigerweise, als wir vor ein paar Wochen haben wir Lille gegen PSG geguckt und da haben wir auch noch gesagt, der ist aber interessant.
Ja.
Und dann hattest du das, glaube ich, noch kurz gegoogelt und da stand schon, Arsenal war mal interessiert oder so. Ja. Also das ist jetzt ein Zufall, aber der Name kommt auch und der war durchaus gefällig am Ball, das muss man wirklich sagen. Wenn wir jetzt ist eigentlich einmal so bei 90 Minuten gesehen, aber das war ganz gut. Aber das sind so zwei Namen, die kommen da jetzt gerade so ins Spiel. Wie gesagt, ihr wisst ja alle, dass wir eher so auf dem Trip sind, Geld investieren hinten in die Defensive. Ändert nichts daran, dass du im Endeffekt gucken musst. Und ich glaube, dass so oder so im Januar auch irgendjemand für den offensiven Bereich vorgesehen war.
Geld spielt aus meiner Sicht ja die geringste Rolle eigentlich, weil wenn du es über das gesamte Geschäftsjahr 2019 sehen wirst, hätte die Investition eh fallen müssen. Wahrscheinlich.
Ja, nee, schon klar. Die Frage ist halt, ob es dann aufgrund der Notwendigkeit irgendwie ein bisschen teurer wird.
Ja, okay, gut. Damit muss man eventuell rechnen. Ja. Ah, aber das würde ja bedeuten, wenn man sagt, man holt noch jemanden hinzu. Oder sozusagen nicht, dass man Wellbeck nicht verlängern kann.
Richtig.
Weil man im Endeffekt dann ja ein Überangebot hat. Ich bin auch strikt dagegen, Nelson aus Hoffenheim zurückzuholen. Das würde, glaube ich, die Entwicklung nur unterbrechen. Das wäre Quatsch. Und das würde bedeuten, oder sagen wir mal so, ich tue mich schwer damit, das intern aufzufangen. Ich glaube, es ginge, wenn man jemanden wie Ramsey nochmal auf die rechte Seite packt zum Beispiel oder sagt, Mkhitaryan könnte rechts spielen und nicht ganz so zentral. Dementsprechend würde man Özil und Ramsey für die Zehnerposition haben. Das ginge alles, da darf sich dann aber auch eben keiner verletzen. Ist das eine Frage? Ja. Ist das aus meiner Sicht insgesamt ein zu hohes Risiko? Man könnte Smith Rowe natürlich auch auf die rechte Seite stellen oder zentral und Mkhitaryan dann wieder rechts. Aufgrund der Tatsache, dass wir, wenn es gut läuft, in 4 Wettbewerben ja noch aktiv sein werden im neuen Jahr. Vorausgesetzt, wir gewinnen gegen die Spurs im Carabao Cup. Da haben wir eben halt auch noch im Halbfinale da Hin- und Rückspiel. Also da kommt also eine relativ große Dichte an Spielen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass es gut wäre, vielleicht einen Transfer vorzuziehen, den man für den Sommer eh schon geplant hat. Das wäre aus meiner Sicht der Idealzustand. Klar würde man wahrscheinlich ein paar Millionchen mehr zahlen müssen. Wäre sicherlich die beste Lösung. Wenn man dann den neuen Spieler noch hätte, wer immer es dann auch ist, Ramsey ja sowieso abgeben wird, spätestens im Sommer Nelson zurückholen würde, wäre man eigentlich ganz gut aufgestellt. Man würde ja sozusagen 2 neue bekommen mit Nelson und mit dem neuen Spieler dann. Dann würde Welbeck und Ramsey weggehen. Da könnte man immer noch mal gucken, ob man in irgendeiner Form was holen würde. Aber das würde letztendlich den Kader nicht verkleinern dahingehend. Und man hätte mit Nketiah und mit Smith Rowe eben auch Leute, die man in der zweiten Reihe stellen könnte. Die andere Option zu sagen, ich lasse es jetzt und gucke einfach mal, wie der Heilungsverlauf bei Wellbeck ist und sehe vielleicht im Januar schon, es läuft besser. Davon würde ich Abstand nehmen, weil wir kennen die Verletzten-Historie von Wellbeck. Ich halte das insgesamt für zu risikobehaftet alles.
Ja, vor allem, du musst ja dann auch wieder reinkommen. Also wir haben es ja damals gesehen bei Diaby, das war ja auch mal nicht, meines Erinnerungs, eine Knöchelverletzung, die er damals erlitten hat. Das kann ja auch so sein, dass du immer wieder dadurch muskuläre Probleme hast. Also da jetzt wirklich drauf zu setzen, ist einfach viel zu risikoreich. Ne? Und da ist eben dann diese Verknüpfung, das, was ich gerade eben kurz angerissen hatte. Wenn du jetzt agierst, musst du dir eben gleichzeitig die Gedanken machen, verlängerst du ihn ja oder nein? Ne? Also das sind ja 2 Sachen, die sehr eng miteinander verknüpft sind und sehr, sehr eng zusammengehen. Und da kann der Tenor ja eigentlich nicht lauten Verlängerung aus Sympathie. Also so witzig.
Also das könnte man natürlich machen, aber...
Ja, könnte man, aber...
Das wäre für ihn, glaube ich, dann ja auch Quatsch, weil wenn er wirklich spielen könnte...
Genau, dann wäre er sicherlich vielleicht bei einem anderen Verein in der Premier League gut aufgehoben. Ich denke jetzt mal an Namen so wie Leicester oder sowas.
Also, Fulham.
Ne, also die sicherlich da auch nochmal in Welbeck investieren würden. Das wäre, glaube ich, auch für seinen Weg vielleicht auch nochmal in der Nationalmannschaft auch nochmal anzugreifen. Vielleicht sicherlich die bessere Alternative. Von daher glaube ich nicht, dass es ein Argument sein kann, eben aus Sympathie verlängern. Nur glaube ich auch nicht, dass mit der neuen Struktur, wenn man das jetzt auch mal auf die Ramsey-Situation transferiert, dass das überhaupt ein Thema ist.
Weil, Mitleid gibt es nicht mehr im Verein.
Ja, aber es ist ja so. Also man hat ja bei Ramsey auch das Angebot zurückgezogen und das zeigt ja auch neue Struktur, neuer Wind vielleicht, sodass du da nicht mit diesem Argument quasi, glaube ich, rechnen musst.
Also generell eine Vertragsverlängerung von Welbeck, unabhängig jetzt aus welchen Gründen, würde aus meiner Sicht die Entwicklung von Nketiah und von Nelson natürlich auch blockieren. Also das wäre sozusagen dann der Nachteil beziehungsweise das mögliche Risiko, das man hätte. Deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass, oder das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ein Hauptgrund, warum Welbeck auch noch kein neues Angebot bekommen hat, weil die genau sehen halt, dass junge Spieler nachkommen. Gerade die Entwicklung von Nelson eben bei Hoffenheim. Gut. Und da muss man halt sehen, Perspektive. Ich meine, Wayback, ja, das ist jetzt vom Alter noch nicht so, dass man den jetzt irgendwie aufgrund von Altersgründen aus dem Kader rausnehmen müsste, aber man kennt die Verletzungsanfälligkeit natürlich.
Gut, die Frage ist halt, wenn du jetzt einen Transfer machst, sagen, nehmen wir jetzt mal den Namen Pavon, um das zu verdeutlichen, hinderst du dann nicht auch gleichzeitig die Entwicklung von Nelson zum Beispiel?
Also, ja, nee, natürlich nicht. Also ich würde ja davon ausgehen, dass...
Du würdest es quasi sehen, dadurch, dass Ramsey wegfällt.
Genau, haben wir ja so.
Ist das okay?
Das wäre jetzt perspektivisch gesehen für den Sommer schon gedacht.
Wenn wir da nicht alternativ auf der
genau, Position das Ramsey Problem, noch, ja. Genau, also das Problem bei Wayback ist ja auch so ein bisschen, man weiß nicht so richtig, wo er eigentlich spielt. Ist er jetzt der zentrale Stürmer vorne, er rechts, er in der Mitte? Das geht alles. Aber ich würde dann so argumentieren, sagen, okay, eine Vertragsverlängerung von Wayback plus jemand Neues plus die Rückkehr, weil jemand Neues muss ja kommen, weil Ramsey muss ja auch in irgendeiner Form ersetzt werden, glaube ich, würde insgesamt zu viel sein. Mir würde er sagen, okay, wir holen Nelson zurück, wir holen jemanden für Ramsey und keine Vertragsverlängerung von Wayback.
Ja, also lässt sich hören, ne?
Wäre im Endeffekt aus meiner Sicht die richtige Entscheidung. Wenn man sagt, man holt jetzt jemanden von Ramsey, der ja aus meiner Sicht auf den Flügel dann gehen müsste, jemand, weil in der Mitte sind wir eigentlich gut besetzt und Özil auf der 10. Also idealerweise holt man jemanden, der auf rechts und in der Mitte spielen kann. Und dann weiß ich, wie soll Wayback da noch reinpassen in die Struktur? Also eigentlich gar nicht mehr. Weil man dann sagen würde, okay, gut, ich habe Smith Rowe für die zentrale Position, ich hätte den eventuellen Neuzugang und Nelson für die rechte Seite, ich habe da auch noch Mkhitaryan, der irgendwo reinpassen müsste, Iwobi ist auch noch da, Aubameyang muss auch irgendwie auf den Flügel, weil er ja ganz vorne nicht spielen kann. Ja, sehe ich. Also wird dann im Endeffekt eng, zeigt auch so ein bisschen, dass wir eigentlich offensiv zu ähnliche Spielertypen haben noch oder nicht so richtig wissen, wie wir es eigentlich ansortieren sollen. Und ich gehe mal davon aus, dass Nelson nach der Saison eigentlich dann auch irgendwie mal den Durchbruch verdient hat und ja nach Spielzeit sich sehnt. Ich glaube nicht, dass man ihn dann nochmal eine Saison irgendwohin ausleihen wird, weil er hat jetzt Champions League gespielt mit Hoffenheim, hat dann wahrscheinlich, wenn es gut läuft, eine gesamte Saison in der Bundesliga gespielt. Sehr, sehr schwierig, glaube ich. Und Wayback an sich war jetzt auch kein Stammspieler, ne? In der Premier League. Muss man halt auch, auch mal sehen. Also dahingehend dann wieder argumentieren, zu sagen, okay, gut, wenn er schon in der Premier League kein Stammspieler ist, kann ich dann seine Einsatzzeit in den Pokalwettbewerben eben nicht durch die etwas weniger erfahrenen, jüngeren Spieler auffangen und ich hole dann eben jemanden neuen mit Perspektive noch für die rechte Seite oder generell für den rechten Flügel extern, zum Beispiel die Namen, die wir gerade genannt haben. Kann man darüber diskutieren. Aus meiner Sicht die idealste Lösung, wie das dann stattfinden soll, wenn man Wayback doch einen neuen Vertrag gibt, ob man dann keinen Spieler holt, weiß ich eben nicht. Müssen wir mal gucken. Ist jetzt sehr viel Kaffeesatzleserei auch. Aus meiner Sicht muss es aber mit der Perspektive der jungen Spieler und offensichtlich will Emery ja auch die jungen Spieler fördern, würde es Sinn machen, in irgendeiner Form zu sagen, okay, gut, Wayback bekommt keinen neuen Vertrag und ich denke auch so wird die Haltung momentan im Verein sein, weil sonst hätte man ihn ja auch eigentlich schon längst einen Kontrakt vorlegen können, den er hätte unterschreiben können.
Ja, ich denke auch. Also ich glaube, die Verletzung macht das Ganze jetzt so ein bisschen pikant einfach. Gibt ihm halt so eine gewisse Note. Von daher, ich glaube auch, dass wir zumindest im Januar auch auf dieser Position schauen werden. Und nicht umsonst.
Genau, also einen klassischen Flügelspieler haben. Und zwar halt jemanden, der vielleicht auch so ein bisschen ähnlich der Struktur von Iwobi ist, weil dann haben wir halt ein bisschen mehr Symmetrie quasi. Also dass wir sozusagen auf links und rechts ähnlich dynamisch agieren können. Und klar, Wayback hat das ganz gut gemacht, aber hat dann in der Europa League auch ganz häufig zentral gespielt. muss man halt gucken. Und ich Eindruck so mit Bellerin auf der rechten Seite hinten, wenn wir da noch jemanden junges, dynamisches haben für den rechten offensiven Part, glaube ich, wäre das schon ganz gut, wenn das in irgendeiner Form passen könnte, den man halt auch dann nochmal so wirklich 3, 4, 5 Jahre an den Verein binden könnte. Und das kann man Welbeck ja definitiv nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass er nochmal einen 3-Jahres-Vertrag bekommen hätte, wahrscheinlich nicht.
Nee.
Gut, gucken wir mal, wie diese Causa ausgeht. Sehr viel hängt auch davon ab, was Ramsey macht. Also, dass er im Sommer geht, dürfte klar sein. Bayern München scheint ein, zumindest das Interessent zu sein, wenn man Berichten glaubt. Ist es noch realistisch oder macht es überhaupt Sinn, über die Ramsey-Sache nochmal zu diskutieren, weil eigentlich alle Karten auf den Tisch gelegt worden sind? Oder muss man nochmal einen möglichen Abgang im Januar diskutieren, beziehungsweise ist das wahrscheinlich aus deiner Sicht?
Also ich glaube, das Einzige, was man daran auch diskutieren muss, ist tatsächlich die Frage, geht er im Januar schon oder beziehungsweise stößt man dieses Thema nochmal an, weil es ja eigentlich so kommuniziert worden ist, dass er im Sommer ablösefrei geht. Dass er geht, glaube ich, ist dürfte durch sein. Also ich wüsste jetzt, da müssen sich
das die... Das dürfte wirklich durch sein,
sagen wir mal so. Ja, Sachen noch drehen in unfassbarer Maße, also...
Und seine Leistungen sprechen jetzt auch nicht dafür, dass man ihn zwingend noch über den Januar hinaus behalten sollte.
Ja, gut, ich glaube, also das ist immer so ein bisschen voneinander auch abhängig. Ich glaube, er hat relativ wenig Spielzeit. So kann er dann auch, kommt er nicht in den wirklichen Rhythmus rein. Somit sieht es immer nicht besonders gut aus.
Ja, aber das heißt ja, da spricht ja alles dafür zu sagen, okay, gut.
Ja, ich wollte damit nur sagen, dass es, ich glaube nicht, dass das Leistungsbild von Ramsey ist, sondern dass es eben auch dadurch ein bisschen bedingt ist, dass er nicht in einem, ne, also so in einem gewissen Spielrhythmus und Fluss ist.
Könnte die Welbeck-Verletzung da jetzt noch was dran ändern? Also kriegt er mehr Einsatzzeit.
Ja, aber ist er ein Spieler für außen?
Aber man müsste dann halt überlegen, ob man zum Beispiel Mkhitaryan, Iwobi mehr auf die Außen lässt, Özi vielleicht mal schont, Ramsey wieder auf die 10.
Ja.
Das will er ja eigentlich, aber eigentlich besser spielt er ja auf der 8 oder auf der 6 sogar.
Möglich ist es natürlich, ihm wieder mehr Spielzeit zu geben, vielleicht auch durch verschiedene Wettbewerbe natürlich, wo wir auch viel Rotation vielleicht noch haben müssen. Die Frage ist halt nur, vernehme ich mir, wenn ich im Januar nicht nochmal versuche, ihn irgendwo schon zu platzieren, mir eben nicht einiges an Transfersumme, die ich dringend in die Abwehr investieren muss.
Das ist und in einen eventuellen Ersatz für Welbeck.
Genau, das ist für mich im Endeffekt einfach unfassbar maßgeblich, weil vielleicht die Welbeck-Verletzung auch an dieser Strategie vielleicht auch nochmal im Kopf was geändert hat. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Nur ihn sehenden Auges zu sagen im Sommer, du kannst gehen. Ich hatte ja schon so aus Spaß geschrieben, vielleicht hat Bayern schon den Panikknopf gedrückt im Januar und sagt, wir müssen den unbedingt haben. Who knows? Aber
Wobei ich mich auch ganz ehrlich frage, was Bayern mit Ramsey will, aber...
Ja gut, was wollte Bayern mit Niko Kovac? Das sind also Fragen, die kann man nicht beantworten. Aber gut, ich persönlich, würde sagen, das einzige Diskutable an dieser, oder Diskussionsfähige an dieser Sache ist halt nur Januar abstoßen, ja oder nein.
Ja, aus meiner Sicht
bin
ja.
Bin ich absolut für.
Der sportliche Verlust würde sich in Grenzen halten, wenn man ihn ersetzen könnte. Also das wäre aus meiner Sicht die Voraussetzung. Wenn man im Januar jemanden kriegen würde, einen neuen Spieler, dann würde ich Ramsey abgeben und das Geld gleichzeitig noch investieren in einen Verteidiger, den wir, und da sind wir bei unseren Erwartungen an Transferfans, da aus meiner Sicht zwingend benötigen. Zwingend, es geht gar nicht zwingend anders. Zwingend
ist gar schon untertrieben.
Also ja. Jemanden, der idealerweise links und innen spielen kann. Wobei wir nicht wissen, wie Koscielny zurückkommen wird, aber da kannst du dir halt auch nichts drauf einbilden, dass er nochmal 20 Spiele macht zweiten Jahreshälfte. Und so wie der Traktor momentan unterwegs ist und Monreal habe ich jetzt auch schon etliche Wochen nicht gesehen, ist es echt dünn da hinten.
Definitiv. Also bei Koscielny kannst du nicht drauf bauen, dass er in der Kombination Schwere der Verletzung und Alter nochmal so zurückkommt, dass er durchgehend spielt. Meiner Meinung nach völlig unrealistisch. Und zweitens, du hast einfach schon gesagt, es ist relativ dünn, aber qualitativ tatsächlich natürlich auch so, dass wir aufsatteln müssen. Und dann kommt nochmal so eine Verletzung von Lichtsteiner, die jetzt dank dieser Länderspielpause ja besser hätte nicht kommen können. Nur dann merkst du relativ schnell,
die Abwehr ist zu alt
Fälle,
auch.
Ja, die Fälle schwinden und wir müssen gucken, dass wir dort jemanden platzieren, der auf Sicht gesehen auch auf einem sehr hohen Niveau ja, so ein Teil dieses Defensivverbunds ist. Ne? Das ist halt die Frage, auf wen gehst du da? Es waren ja teilweise schon so Gerüchte, das fand ich, also ich glaube, es waren jetzt auch keine ernst gemeinten oder wirklich fundierten Gerüchte, aber Gary Cahill wird jetzt abgestoßen von Chelsea, darf schon gehen. Nur der ist auch schon, glaube ich, 33 oder 32. Da holst du dir jetzt natürlich auch
das
niemanden
für die Zukunft. Heißt das eine Überbrückung?
Ja, es wäre so ein kurzfristiger Fix irgendwie vielleicht von irgendeiner Situation.
Der neue Johnny Evans.
Genau, die dich aber im Endeffekt auch nicht weiterbringt in der Zukunftsplanung. Das heißt, man muss halt schauen, nur der Markt ist auf diesen Positionen natürlich auch relativ dünn. Das muss man auch einfach mal sagen. Also so solche Verteidiger...
Es gibt schon einen Grund, warum Liverpool 70 Millionen für Van Dijk zahlt.
Ja, also solche Verteidiger, die wachsen eben nicht auf dem Baum. Das ist einfach so und das ist relativ schwer, dort jemanden zu bekommen. Da kann man nur darauf hoffen, dass vielleicht die Connection auch Salih in den südamerikanischen Bereich, Missintat und alles, irgendwo in eine Richtung geht, wo man einen Spieler dann nachher präsentiert, den man schlichtweg einfach gar nicht auf dem Schirm hat. Also genau ja. Das, wofür man sie ja gekauft hat.
Quasi im Scouting-System. Einen zweiten Guendouzi nur für die Innenverteidigung.
Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Also das ist halt so dieses Thema, wo du eben unfassbar schwer eine Lösung findest, insbesondere dann, wenn es im Januar sein muss.
Ja, gut. Ergänzung noch zur Thematik Entwicklung von Jungspielern. Blockieren. Maitland Niles dürfen wir natürlich auf der Liste bei den jungen Spielern nicht vergessen. Haben wir aber eben gerade. Aber ja. Der wäre natürlich auch jemand, der zum Beispiel auch vom Spielstil ähnlich die Ramsey-Position einnehmen könnte.
Aber ich sehe ihn jetzt, also er war jetzt zwar länger verletzt, was heißt länger, aber schon ein paar Wochen. Ich sehe ihn aber jetzt nicht mehr so in diesem, also ich sehe ihn schon so einen Schritt weiter.
Ja, ist jetzt schon mehr Senior als Junior.
Genau.
Okay, gut. Dann, nachdem wir jetzt relativ viel gesprochen haben, kurze Pause hier in der Episode 92 und dann erste Folge der Arsenal Historie und wir blicken kurz auf die nächsten Aufgaben, die für uns anstehen noch. Weiter geht's in Episode 92 vom German Gunners Podcast. Erste Folge unserer neuen kleinen Rubrik Arsenal Historie. Und wir dachten, wir fangen mal ganz am Anfang an, nämlich wie wir eigentlich sozusagen zum Namen gekommen sind als Verein. Christian, was die wenigsten vielleicht nicht wissen, beziehungsweise was gar nicht so bewusst ist, wir sind ja einer der ältesten Vereine, schon relativ alt. Erklär doch mal ganz kurz, wie kam Arsenal eigentlich zum Namen?
Ja, alt ist wirklich Programm. 1886, um genau zu sein, ist die Grundlage gelegt worden für ja, den heutigen Verein, so wie er in der Gestalt sich heute darbietet. Natürlich hat man in so einer Entwicklung eines Vereins ja, viele Stadien, die man durchgeht. Und einer davon ist natürlich auch der Name des Vereins. Wie will man sich draußen präsentieren? Wie soll er heißen? Und ja, angefangen ist man da eben nicht mit dem Namen Arsenal Football Club, wie man vielleicht meinen könnte, sondern ist angefangen mit dem Namen Dial Square. Also etwas, was im Endeffekt überhaupt gar nicht, wenn man es nicht auf dem Schirm hat, mit dem heutigen Namen in Verbindung gebracht werden kann. Grund des Ganzen war schlichtweg eben die Zuordnung zu einem Fabrikbereich, wo damals Kanonen hergestellt worden sind. Und da kam eben dieser Name Dial Square her. Da der aber irgendwie nicht so wirklich, prägnant war oder so leicht irgendwie.
Aus heutiger, moderner Sicht würde man sagen, das vermarktet sich
genau,
nicht so gut.
Genau, als es nicht so marketingfähig war, hat man dann auch relativ zeitnah noch im selben Jahr, Ende des Jahres, sich dazu entschlossen, das zu ändern und ist dann zum Namen Royal Arsenal gekommen. Da fragt man sich dann natürlich auch, wieso Royal? Es war kein königlicher Bezug, sondern schlichtweg ein Bezug des Ortes der Namensgebung. Man hatte sich nämlich im Royal Oak Pub getroffen in Woolwich und hatte dort quasi diese Diskussion angestoßen und so die Kombination mit dem Royal gefunden. Arsenal natürlich her, immer noch aus dieser Fabrikzugehörigkeit mit der Waffenherstellung. Und wenn ich jetzt gerade Woolwich gesagt habe, dann das vielleicht auch noch für die Leute, die nicht vielleicht so lange mit Arsenal irgendwie Verbindung sind. Also Arsenal war ja nicht immer im Nord-London angesiedelt, sondern lange Zeit auch in Woolwich. Und das ist bekanntlicherweise ungefähr, naja, eher im südlichen, südwestlichen Teil von London.
Kann also man auch, am anderen Ende sozusagen.
Genau, kann man auch heute noch einen schönen Ausflug hinmachen und sich das vielleicht nochmal dort angucken. Da war im Endeffekt die ganze Vor-Nord-Londoner Zeit, die sich da abgespielt hat. Und wie gesagt, Royal Arsenal war dann im Endeffekt so eine Namensgebung, die dann eben auch zu dem nächsten Namen führte und der dann eben Woolwich Arsenal war, wo man dann quasi den Ortsbezug genommen hat, um den Royal Touch auszugleichen.
Und was ja damals sozusagen einfach Standard war, weil die meisten Football-Clubs haben sich eben nach dem Namen benannt oder den Stadtteilen.
Genau.
In denen sie halt beherbergt und beheimatet waren.
Was auch Sinn macht, ist ja auch gängig und auch nicht so unüblich in Deutschland gewesen. Nicht? Also Borussia Dortmund oder irgendwie sowas, ne? Oder Schalke ist auch ein gutes Beispiel für einen Ortsteil von Gelsenkirchen. Also es gibt da schon viele Parallelen der Namensgebung auch im deutschen Bereich. Und Woolwich Arsenal existiert dann auch eine relativ lange Zeit. Und man ging dann aber irgendwann so um die 1914er Jahre, also dann doch durchaus schon ein paar Jahre nach der Gründung, in den nächsten Abschnitt der Namensgebung. Man ließ diesen Ortsbezug wegfallen, sprich Woolwich war Geschichte, und ging hin zu The Arsenal Football Club and Athletic Limited Company. Ja? Also sehr schön, da hat im Registergericht jemand mal richtig Spaß gehabt bei der Eintragung. Genau. Da wollte man wahrscheinlich so ein bisschen den Breitensport erweitern im Angebot vom Verein, wahrscheinlich um Mitgliedsbeiträge zu schnorren. Hat sich dann aber auch relativ schnell eines Besseren besonnen und diesen Athletic-Teil weggelassen, sodass man im Endeffekt nur noch The Arsenal Football Club Limited hieß. Wobei Limited dann einzig und allein der Rechtsform geschuldet war. Ne? Also im Endeffekt The Arsenal Football Club.
Und damit ist es dann auch gar nicht mehr so weit zum eigentlichen Namen.
Es ist im Endeffekt nicht mehr so weit. Wenn man viele Sachen heute liest oder auch im Netz oder überall verfolgt, wird ja oft immer noch von The Arsenal gesprochen. Also es ist auch ein Name, der immer noch relativ präsent ist. Man hat ihn dann nachher aber verkürzt und hat das The Arsenal im Endeffekt das The weggelassen. Warum das so war, ist nicht ganz belegt. Es soll im Endeffekt darauf hinausgelaufen sein, dass Herbert Chapman damals gesagt hat, es ist ihm so ein bisschen ein Dorn im Auge, dass Arsenal nicht am Anfang der Tabelle vom Namen steht. Also wir kennen es immer, wenn die neue Saison eingeleitet wird, die Tabelle noch mit allen 0 Punkte steht, steht Arsenal in der Regel immer als Erstes. Und das war so ein bisschen dieser Hintergedanke, warum man das dann hat wegfallen lassen. Und so kam man im Endeffekt dann zu der Namensgebung oder zu der Schreibweise, wie sie heute existiert. Das war ein langer Prozess von 1886, aber das ist der Stand, den es momentan hat, und ich denke auch nicht, dass der sich nochmal ändern wird.
Und man hat eben davon dann in Anführungsstrichen profitiert, dass man irgendwann aus dem Südwesten in den Norden bzw. Nordosten auch gezogen ist.
Genau, das wäre natürlich eine weitere Episode wert für den Teil Arsenal Historie. Wenn ihr es nachlesen wollt, könnt es natürlich tun.
In Christians Buch.
Ja, 111 Gründe Arsenal zu lieben. Genau. Ihr wisst es, ihr könnt es käuflich erwerben bei Amazon für einen schmalen Euro. Da steht unter anderem auch die Entwicklung des Namens drin, aber auch zum Beispiel der Umzug von Woolwich in den Norden von London, den wir sicherlich an dieser Stelle auch nochmal irgendwann
besprechen werden. Werden wir sicherlich auch nochmal besprechen, aber die zweite Episode dann im nächsten Podcast hat schon einen anderen Einschlag an Themen bekommen. Mehr dazu dann in der Episode 93. Gut, Sophie, der Ausflug in die Historie. Befassen wir uns mit der Zukunft. Ha, was für eine Überleitung.
Das ist sehr gut.
Am Sonntag geht's wieder los mit der Liga. 14:30 Uhr. Kein so einfaches Auswärtsspiel. sogar ziemlich tricky bei Bournemouth.
Ja, Eddie Howe lässt grüßen.
Ja, er war mal als Nachfolger von Wenger angedacht und dann hatten alle irgendwie gesagt, ah, komm, so richtig kriegt er das bei Bournemouth doch nicht auf die Reihe. Letzte Saison auch durchaus auch längere Zeit im Abstiegskampf gewesen, aber diese Saison wieder sehr auf Spur. Das wird nicht einfach, aber extrem wichtiges Spiel für uns, nachdem wir, ich will jetzt nicht sagen, eine Schwächephase durchmachen, aber wir punkten momentan eben nicht dreifach. Liverpool nur unentschieden, wo man sagen würde, das war jetzt ein gutes Unentschieden. Dann aber das doch sehr enttäuschende Unentschieden gegen die Wolves und davor auch noch die Punkteteilung bei Crystal Palace. Wir verlieren etwas den Anschluss und die Dynamik aus der Saison ist so ein bisschen raus. Wir sind zwar weiter ungeschlagen, lalalalalala, nach so und so viel Spielen, aber 3 Punkte nur aus 3 Spielen ist letztendlich der Schnitt zu niedrig, um unter die ersten 4 zu kommen. Das würde bedeuten, vor dem Hintergrund des sehr üppigen Programms danach mit den Spurs zu Hause und bei United
innerhalb von 3 Tagen.
Ja, wäre ein Auswärtssieg am Sonntag nicht verkehrt.
Ja, wäre, glaube ich, sogar sehr, sehr wichtig.
Also es ist eine Pflicht,
wenn
man das so sagen kann.
Premier League kannst du nie irgendwas für...
Aber es wird schwierig und da ist vielleicht ganz gut, dass die ganzen Nationalspieler so viele nicht unterwegs waren.
Ja, genau.
Özil, Lacazette,
Aubameyang
wenig unterwegs gewesen.
Das glaube ich definitiv ein Vorteil auch in dieser Saison, dass wir entscheidende Spieler auf entscheidenden Positionen eben nicht in dieser Belastung haben, sondern dann auch mit einer Regenerationsphase bedenken können. Was du schon richtig sagst, es ist ganz entscheidend, dass man wieder Fahrt aufnimmt. Hört sich vielleicht doof an, aber irgendwie gegen die Wolves war das doch sehr, sehr behäbig, auch gegen Sporting schon unter der Woche vorher. Das war nicht mehr so diese Dynamik drin. Das war auch nicht mehr, ich meine, die erste Halbzeit war ja nie wirklich top, aber es war eben nicht mehr diese zweite Halbzeit nochmal mit was draufgesattelt. Man hatte irgendwie das Gefühl, die Mannschaft war so ein bisschen platt. Deshalb war ich an der Stelle das erste Mal irgendwie gefühlt froh, dass so ein Break mit der Nationalmannschaft oder den Länderspielen kam, eben auch vor dem Hintergrund, dass wir nicht so viele dann abstellen und viele sich dann tatsächlich regenerieren konnten. Und da muss man eben jetzt schauen, dass man wieder in die Spur kommt, weil du hast schon zu Recht gesagt, weiter ungeschlagen ist super, ist top, ist auch alles klasse. Nur du musst natürlich wieder in diesen 3-Punkte-Rhythmus kommen, um einfach oben dran zu bleiben, weil man einfach feststellen kann, City müssen wir sowieso rausnehmen, darum geht es auch gar nicht und Liverpool punktet derzeit auch extrem gut, aber auch der Rest lässt nicht wirklich nach, also Chelsea nicht, auch die Spurs nicht, wo ich eigentlich gedacht hätte, vielleicht lassen die mal ein bisschen was liegen, aber so wirklich ist das auch nicht derzeit der Fall. Und United wird wahrscheinlich irgendwann auch wieder konstanter punkten. Das heißt, du musst im Endeffekt einfach jetzt oben dranbleiben, weiter punkten, damit du weiter auch in dieser Distanz zu den Champions League Qualifikationsplätzen bleibst, weil ich denke, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass wir da wieder hineinkommen. Und Emery hat genug Zeit gehabt jetzt in 1,5 Wochen. Ich glaube, Bomb ist absolut von oben bis unten zu studieren. Ich denke mal, er kennt keinen Spielzug nicht, den man hat. Wenn man auch den Ausführungen von Granit Xhaka unter der Woche Glauben schenken mag, dann ist er ja da wirklich sehr, sehr...
Die Spieler müssen es dann aber auch umsetzen auf dem Platz.
Ja, ist richtig. Aber bisher muss man ja wirklich sagen, haben sie es ja wirklich gut gemacht. Also man kann ja jetzt nicht hier sitzen und mit dem erhobenen Finger sagen, ihr habt es nicht gut gemacht. Also das ist ja nicht der Fall. Also dass wir über so eine Sache jetzt wieder... das als negativ empfinden, ist ja schon ein Fortschritt an sich.
Ja.
Und von daher gilt es jetzt einfach bei Bournemouth sicherlich bei einem schweren Gegner zu gucken, dass man wieder in den Tritt kommt. Und vielleicht kommt die Spielweise von Bournemouth eigentlich auch ganz, ganz gut entgegen, weil auch sie eher vom System Eddie Howe jetzt nicht so sind, wir setzen alles hinten rein und versuchen maximalen Punkt zu holen, sondern sie werden sicherlich auch einigermaßen versuchen, im eigenen Stadion so ein bisschen deren Spielweise aufzuziehen.
Zwischen den beiden Ligaspielen gegen Bournemouth und Tottenham dann noch das völlig bedeutungslose, halbwegs sportlich bedeutungslose Spiel in Poltawa.
Ach, ja.
In der Europa League, das ist noch sinnloser als die Nations League.
Da dürfte die Jugendmannschaft
hinspielen. Da dürfte die Jugendmannschaft spielen, vor dem Hintergrund, dass eben die Spurs und Man United die nächsten beiden Spiele sind. Wir werden das analysieren und aufarbeiten in der nächsten Episode 93. Entlassen euch mit dieser Episode 92. Ich würde sagen, genießen wir die paar spielfreien Tage noch, denn das Programm ab nächster Woche wird dann bis in den Januar echt dicht. Ja. Da hat man dann jede Woche 2-3 Spiele. Ist natürlich auch schön und gut, wird unterhaltsam und spannend, aber da muss man jetzt nochmal durchschnaufen, genau, bevor es dann losgeht.
Auf jeden Fall. Die Tasten nochmal ölen.
Genau. Dann, wie immer, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen, Kommentare, Lob habt, am besten eine E-Mail germangunners@googlemail.com, Twitter @germangunners, @medispolis, Facebook-Seite ist facebook.com/germangunner und das Blog mit Vor- und Nachbereitung zu den Spielen unter germangunners.com zu finden. Wir hören uns recht bald wieder, denn es gibt ja einige Spiele, die dann zu analysieren sind. Also bis zur Episode 93. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.